jetzt bin ich da. Herzlichen Dank auch, dass ich eingeladen worden bin. Es ist ja immer ein bisschen das Risiko, jemand Unbekannten an die Kanzel zu lassen. Man weiß nie so richtig, was rüberkommt. Aber vielen Dank für das Vertrauen, das du mir insbesondere, Hans-Peter, entgegengebracht hast. Ich habe die Erlaubnis bekommen, ganz kurz den Wächterruf vorstellen zu dürfen. Der Wächterruf wird ebenso wie die Gebetshausbewegung oder die Gebetshäuser von dem Gedanken getragen, dass es gut ist, rund um die Uhr zu beten. Die Gebetshäuser, zum Beispiel das in Freiburg, die machen das halt an einem Ort, so ähnlich wie die Klöster im Mittelalter. Da haben auch ganz viele Leute, die Mönche oder die Nonnen, an einem Ort rund um die Uhr gebetet, Gott angebetet. Der Wächterruf macht das mehr nach dem Prinzip von Nikolaus Graf Zinzendorf und den Herrnhutern. Da, wo du bist, bete eine Stunde, füg dich in eine Gebetskette ein. Und so, weil verschiedene Städte in Deutschland teilnehmen, ist dann Deutschland rund um die Uhr mit Anliegen, die über den eigenen Gemeindetellerrand hinausgehen, soziale, politische Anliegen, mit Gebet abgedeckt. Das geht so, eine Stadt oder eine Region verpflichtet sich für einen Tag im Monat für nationale Anliegen zu beten, auch lokale Anliegen natürlich. Dazu gibt es Anregungen durch einen monatlichen Gebetsrundbrief, der vom Wächterruf, hat übrigens nichts mit dem Wachturm der Zeugen Jehovas zu tun, ausgegeben wird. Und beispielsweise ist das so, Freiburg betet am 7. eines Monats, kommt also 12-mal im Jahr dran und versucht dann mit den Betern, die sich in dieser Gebetskette für Freiburg engagieren, 24 Stunden abzudecken. Am 8. des Monats ist dann meinetwegen wieder Braunschweig dran und am 9. wieder eine andere Stadt in Deutschland. Und weil sich wirklich mehrere Städte in Deutschland engagieren, wird so auf ganz problemlose Art und Weise, du betest 12-mal im Jahr eine Stunde Deutschland mit dem Gebet abgedeckt. Hier in unserer Region gibt es von Kandern aus gesehen als nächstes in Mülheim, im Dreiländereck, also Lörrachweil, ganz neu, und in Rickenbach für Waldshut-Hochrhein die nächsten Gebetskreise, die das anbieten. Ich habe draußen Infomaterial ausgelegt und wer sich interessiert, darf sich da gerne in eine Liste eintragen. So, ich muss ein bisschen zügig durchgehen. Es ist ein riesiges Thema, über das Gebet zu sprechen. Mir sind 35 Minuten gelassen worden. Wenn ich zu schnell spreche, müsst ihr euch melden, aber mich dann auch 38 Minuten aushalten. Okay? 40 darf ich sogar. Das ist gut. Okay, ich weiß, Gebet ist ein riesiges Thema. Man kann tagelang drüber sprechen. Ich werde nur, das ist auch ganz hervorragend angekündigt worden, nur einen kleinen Teilausschnitt von diesem Thema Gebet, nämlich über Fürbitte sprechen. Fürbitte heißt, ich bete nicht für mich, sondern für andere Anliegen. Und auch in diesem Teilbereich wird hinterher wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja, aber du hast nichts über Einheit gesagt, du hast nichts über dieses Thema Identifikation, also sich eins machen mit dem, mit der Person oder mit dem Anliegen, für das man betet, gesprochen. Du hast nichts über Fürbitte für Stadt und Land, wie macht man das speziell, gesprochen. Ich weiß das alles. Ich muss mich beschränken auf einen Bereich, den ich mit meiner Lehre heute erreichen möchte, beschränken. Und zwar ist mein Ziel, euch Appetit zu machen, in die Fürbitte einzusteigen und euch ein bisschen so herauszufordern und einen Geschmack dafür zu geben. Ich werde mich auf viele Bibelstellen basieren und das wird viel Arbeit sein für meinen Freund am Beamer. Und wir fangen gleich mit 1. Timotheus an. 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 bis 4, da schreibt Paulus, und immerhin, wir befinden uns noch in Zeiten der hochgelobten Urgemeinde, die ja alles so perfekt machen und die ja so, wow, so heftig im Heiligen Geist waren und vom Geist vorangetrieben waren. Da schreibt Paulus: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist der Grundgedanke des Wächterrufs. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich ermahne nun. Das ist doch komisch, wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich die Urgemeinde, an die geschrieben wird, brennend im Geist. Und Paulus muss sie zu ermahnen, dass sie beten. Warum ermahnt Paulus? Zum einen natürlich, weil es ihm wichtig ist und weil er auch eine Prioritätenliste gibt vor allen anderen Dingen, ermahne ich, dass ihr betet. Aber möglicherweise muss Paulus auch hier ermahnen, weil die Leute es nicht gemacht haben, selbst in der Urgemeinde möglicherweise eingeschlafen sind bei diesem Punkt Gebet. Und warum sind sie möglicherweise eingeschlafen? Ist es ihnen zu schwer gefallen? Das, was die Rahel geschildert hat, ich habe 10-mal gebetet und es kamen keine Gebetserhörungen, das ist so frustrierend für mich, dann höre ich lieber auf. Haben sie es als zu mühsam, als zu trocken empfunden, zu beten? Oder als zu unbedeutend im Vergleich zu anderen Dingen? Oder trauen sie sich selber nicht zu beten, von Gott etwas zu erbitten? Und wenn ja, warum trauen sie sich es nicht zu? Halten sie sich selber für zu unbedeutend oder rechnen sie deshalb, weil sie sich zu unbedeutend und zu minderwertig fühlen, vielleicht nicht mit Gebetserhörungen? Ich stelle mal eine These auf, also eine Behauptung. Unsere Sicht von den Dingen und von uns, von unserer Position, unserer Rolle, unserer Autorität, bestimmt Art und Inhalt unserer Gebete. Da fällt also die Frage da rein, wie schätze ich meine Umwelt ein? Also wie sehe, beurteile ich, was um mich herum geschieht? Wie gehe ich mit Problemen um? Sind das wirklich erdrückende Berge, mit denen ich, denen ich hilflos ausgeliefert bin? Politik, ist das etwas, was mich überhaupt nicht angeht, weil ich soll mich ja hier in der Gemeindeversammlung aufhalten. Wie schätze ich meine Umwelt ein? Wie sehe ich das? Oder wie schätze ich Gott ein? Wie ist meine Sicht von Gott? Wie sind meine Gedanken über Gott? Ist er der Unnahbare? Ist er so der Strenge, der im Himmel sitzt, ganz weit weg? Der perfektionistische Pedant, der nur darauf wartet, dass ich Fehler mache und er dann mit dem Finger auf mich zeigen kann, hab ich's doch gewusst, hast wieder versagt, bist viel zu schwach. Und auch die Frage, wie schätze ich mich selber ein? Sehe ich mich als Sklave? Sehe ich mich als kleines, wertloses Würmlein? Oder als Spielball von Gottes Willkür? Der macht ja sowieso, was er will. Was soll ich überhaupt beten? Oder sehe ich mich umgekehrt als Sohn und Tochter, die der Vater, und jetzt nehme ich Bezug auf Lukas 15, der verlorene Sohn, der heimkehrt, Sohn oder Tochter, die der Vater mit Sandalen, Siegelring und mit den besten Kleidern ausgestattet hat. Die Sandalen, ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr Sklave ist, sondern in einer gewissen gesellschaftlichen Position steckt. Siegelring, mit dem Verträge im Namen des Hauses, dem man angehört, geschlossen werden. Beste Kleidung, eine hohe Berufung. Wie sehe ich mich? Das bestimmt unsere Art, wie wir beten. Und auch unsere Sicht von Gott, die natürlich ganz stark von unserem Vaterbild geprägt wird. Und das wiederum ist ganz stark geprägt von dem irdischen Vater, den ich erlebt habe. Ist das einer, der sich sehr um mich gekümmert hat, der mir Schutz gegeben hat, der mir Unterstützung und Ermutigung gegeben hat? Oder war das eben dieser strenge Pedant, der immer nur mir gegenüber aufgetreten ist? Ich warte ja nur drauf, dass du es wieder falsch machst. Auch diese Sicht von Gott, die bestimmt natürlich sehr unsere Art zu beten. Sind wir sehr zögerlich? Trauen wir uns überhaupt nicht? Oder treten wir wirklich auf und sagen, ich weiß, Papa, du meinst es gut mit mir und du hast alle Macht im Himmel und auf Erden und deshalb komme ich wirklich mit Zuversicht und mit Vertrauen zu dir und erbitte etwas. Hiob ist da so ein wunderbares Beispiel. In den ersten 2 Kapiteln werden Begebenheiten in Hiobs Leben geschildert, auf die ich am Ende der Lehre noch zurückkomme. Und dann wird 38 Kapitel lang eine Diskussion geschildert, die Hiob mit seinen Freunden und Hiob mit Gott hatte. Und dann im 42. Kapitel bricht Hiob endlich durch. Und dann heißt es im Hiob 42, Vers 1, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Gott kann alles. Und kein Plan für dich unausführbar ist. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Also schon ein großes Vertrauen. Ich kann wirklich in Diskussion, in Gespräch mit Gott kommen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Vom Hörensagen hatte ich, ich füge ein, bisher von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Jetzt aber habe ich dich wirklich erkannt, wie du bist. Nach 38 Kapiteln Diskussion. Das heißt, Hiob hat hier eigene Erfahrungen mit Gott gemacht, hat selber etwas mit Gott erlebt. Und ich möchte mal aus meinem eigenen Leben schildern, was ich mit Gott erleben durfte und weshalb ich vielleicht auch so bete, wie ich bete. Ich habe mich sehr früh, als ich mich für Jesus entschieden hatte, einem überkonfessionellen Stadtgebet in Freiburg angeschlossen, das seit Mitte der 80er Jahre in Freiburg bestand. Und die geistliche Atmosphäre war damals so: Es gab die FEG als so ziemlich die größte und mit die lebendigste Gemeinde in Freiburg. Es gab verschiedene andere Gemeinden und es gab eine Gemeinde, die war meilenweit von den anderen entfernt, so im Bereich der Geistesgaben unterwegs. Und die waren die Ausgegrenzten und über die hat man ziemlich schlecht gesprochen. Und der andere Teil der also das war der Punkt Uneinheit. Und der andere Teil der geistlichen Atmosphäre, die Freiburg damals geprägt hatte, war für mich symbolhaft ausgedrückt bei einer Pro-Christ-Veranstaltung, als ich mit im Organisationsteam mit dabei war, so am Rande, und dann gehört habe, ja, warum sollen wir uns denn für Pro-Christ einsetzen? Wenn sich da jemand bekehrt, die gehen ja doch alle zur FEG. Also der typische Pastorenneid untereinander. Wir setzen uns ein, aber alle Schäfchen, also dieses, sagen wir es mal ganz deutlich, jeder hat Angst, dass der andere einem die Schäfchen klaut. Das war damals die geistliche Atmosphäre in Freiburg, als wir angefangen haben mit diesem Stadtgebet. Und unser Thema war schwerpunktmäßig auch Einheit in Freiburg. Vater im Himmel, wir wissen, dass dir Einheit so sehr am Herzen liegt und dass das auch das hohe priesterliche Gebet war. Lass sie doch so eins sein, wie du, Vater, und ich, Jesus, eins sind in dir. Und es hat ein paar Jahre gedauert, wirklich, muss ich sagen. Aber nach 10, 12 Jahren, da fing es wirklich an, dass die Gemeinden näher zusammengerückt sind, dass Beziehungen, insbesondere der Leiter, untereinander mehr gewachsen sind. An der Basis war das sehr viel einfacher. Da fing das sehr viel früher an. Aber manchmal braucht der Kopf ein bisschen länger, bis er es nachvollzieht. Und es war dann auch wirklich so, dass auch diese Gemeinde, die so weit außerhalb war und der man Böses nachgesagt hatte, mit in diese Einheit der Stadt mit einbezogen wurde. Die Evangelische Allianz wurde lebendiger, hat verschiedene gute Aktionen durchgeführt. Und letztlich ist daraus auch so etwas wie das Gebetshaus entstanden, das ja wirklich überkonfessionell agiert. Das heißt, Leute aus allen Gemeinden sind als Besucher und als Mitarbeiter willkommen und wir im Gebetshaus wollen auch alle Gemeinden nach Kräften unterstützen, nicht nur mit Gebet, sondern auch indem wir beispielsweise Musikgruppen in Gottesdienste, bei denen das nicht so stark ist, aussenden. Das Beispiel Stadtgebet. Gebet nützt etwas. Ein Beispiel, ich habe es meiner Sarah gestern erzählt, in anderem Zusammenhang war, wir haben darum gebetet, dass zwischen dieser großen Kluft den Gemeinden, die nichts mit dem Heiligen Geist anfangen konnten, sagen wir es mal so, und denen, die sehr charismatisch geprägt waren, dass da irgendwie ein kleines Zwischenglied noch kommt, dass die Diskrepanz nicht so groß wird. Und wir haben uns dann als Stadtgebet gedacht, naja, da gibt es eine Gemeinde, die ist schon ein bisschen offen so für Geistesgaben. Jetzt beten wir mal, dass die so richtig erweckt werden und dann so diesen Zwischenschritt machen. Gott hat es aber ganz anders erhört. Eine neue Gemeindegründung ein Jahr später, die Calvary Chapel, die dann so einen Zwischenschritt irgendwie gemacht hat und so, antwortet Gott manchmal ein bisschen anders, wie wir es uns vorstellen, aber mit dem Ziel, dass er uns aufs Herz gelegt hatte, nämlich dass Einheit wirklich funktionieren kann. Anderes Beispiel, ich war gerade mal so ein Jahr gläubig, meine Schwester ist älter, hatte schon zwei Neffen, die ich ab und zu hüten sollte und als Student war ich natürlich Fahrradfahrer, sollte dann zu einer bestimmten Uhrzeit zum Kinderhüten bei ihr sein, 2,5 Kilometer Fahrt und es schüttet und schüttet und schüttet, wirklich wie aus Eimern. Und ich denke, ich will pünktlich sein, aber wenn ich so mit dem Fahrrad fahre, dann komme ich triefend nass an. Das funktioniert auch nicht. Dann denke ich, okay, als Christ kann man ja beten. Also wie gesagt, ich war junggläubig, als Christ kann man ja beten. Also gut, schließe ich die Augen, stelle mich zum Fenster hin und sage, Papa, du weißt die Situation. Ich will jetzt pünktlich da sein und ich möchte nach Möglichkeit auch trocken ankommen. Und deshalb, ich weiß auch, ich darf im Namen Jesu beten, deshalb bete ich im Namen Jesu, dass der Regen jetzt aufhört. Das war die Länge des Gebets. Nicht mehr, ich mache die Augen auf, trocken, kein Regen mehr. Noch ein Beispiel, ich hatte mal eine kleine Finger-OP. Lokale Anästhesie, also Betäubung am Finger. Und ich verlasse das Krankenhaus, bin auf dem Weg zur Straßenbahn und dann merke ich schon, oh, es fängt an zu pochen. Also wenn das jetzt 5 Minuten nach der oder 10 Minuten nach der OP schon anfängt, so zu zucken, was wird das erst in 2 Stunden? Denke ich, Jesaja 53, er hat alle unsere Schmerzen getragen und ich bete, Papa, ich weiß es, Jesus Christus hat alle meine Schmerzen getragen, er hat sie ans Kreuz genommen, die sind jetzt nicht mehr hier in dem Finger, sondern die hängen an deinem Kreuz an Golgatha. Und es war gut, Schmerzen waren weg, sind nicht gekommen. Anderes Beispiel, das auch mit Mandat zu tun hat, ich denke sehr in Autoritätsstrukturen und in Mandaten, das werde ich gleich auch noch ein bisschen ausführen. Es war ein sehr heißer Sommer, so vor 10, 12 Jahren ungefähr. Und man hörte in den Nachrichten und auch in der BZ stand es speziell über den Opfinger See. Wir wohnen dort am Thuniberg. Das ist so heiß und so lange kein richtiger Wind mehr gewesen, sodass die Wasseroberfläche so extrem aufgehitzt ist, dass, wenn das jetzt noch ein paar Tage so weitergeht, wahrscheinlich die Fische sterben werden. Und dann denke ich mir, Opfingen, das ist mein Autoritätsbereich. Ich lebe da, das ist das Gebiet, das Gott mir mich dort reingestellt hat, wo ich eine Verantwortung habe. Ich gehe jetzt zum Opfinger See, ich lege dem, das habe ich dann auch gemacht, dem Opfinger See die Hand auf die Wasseroberfläche und ich bete, dass der See geheilt wird, dass das Wetter sich verändert und dass die Fische nicht sterben müssen. Und am selben Abend gab es dann auch ein großes Gewitter mit starkem Wind. Das Wasser wurde wieder aufgewühlt, die Temperaturen wurden gesenkt und es gab kein Fischsterben. So, das waren jetzt natürlich ein paar Highlights. Alle so in den ersten 5, 8 Jahren meines Glaubenslebens. Bisher hatte ich nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, Hiob. Das prägt natürlich das Gebetsleben, wenn man solche Erfahrungen hat. Genau wie umgekehrt, ich bete 10-mal und es passiert nichts. Prägt dich auch. Aber das hat mir wirklich den Mut gegeben. Einerseits die Sicht, Gott ist alles möglich. Dann, Gott interessiert sich für alles, was um uns herum passiert. Und drittens, ich habe eine Rolle dabei zu spielen, bei dem guten Plan Gottes. Das Umgekehrte, ne? Okay, doch ich erzähle es vielleicht doch, das Umgekehrte, was so mehr mit Macht der Worte zu tun hat, aber vielleicht auch ganz interessant ist, was so ein bisschen betont unsere Rolle und die Verantwortung für unsere Worte. Wir hatten gerade frisch ein Haus gebaut und meine Gehalt und ich standen da im Keller. Die Sanitärleute hatten ziemlich Pfusch gemacht, also manchmal Leitungen in die umgekehrte Fallrichtung, sodass das Wasser nicht abfließen konnte. Okay. Und wir standen da an der Wasseruhr und es hat getropft. Und ich habe mich dermaßen drüber aufgeregt, dass die schon wieder Push gemacht haben da an dieser Stelle, dass ich da dieses Wort mit SCH benutzt habe, aber wirklich mit vollem so. Und in dem Moment, ich sehe die Wasseruhr, den Zeiger am Wasseruhr, fängt an zu vibrieren und auf einmal, wir hatten so ein Hauszufuhrrohr noch offen, wo eigentlich ein Kabel durchgezogen werden sollte zur Stromversorgung. Auf einmal kommt ein Schwall braune Brühe da raus in unseren Keller. Also das, was ich herbeigerufen hatte, kam wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Es war einfach geschehen, in dem Moment, wo ich das ausgerufen hatte, ist die Wasserleitung in unserer Straße geplatzt und weil wir halt den am wenigsten verfestigten Grund hatte, kam alles in unser Grundstück reingeschwemmt. Und ich noch, Geld, was machen wir? Und wir hatten gerade noch so Schmutzwäsche daneben dran, schnell stopfen wir T-Shirts und Pullover in dieses Rohr da rein. Also gut, das war ein kleiner Ausflug zum Thema Macht unserer Worte. ja. So, jetzt, ich möchte noch ein bisschen vertiefen unsere Position in Christus. Wie sollen wir uns sehen? Das Würmchen, der Sklave, der nichts zu sagen hat, Spielball von Gottes Willkür? Oder was für eine Rolle spielen wir an Gottes Augen? Wie sieht Gott uns Menschen? Was sind seine Absichten mit uns? Was ist seine Berufung und sein Auftrag für uns? Da können wir, jetzt bist du wieder dran, 1. Mose 1, angucken, Verse 26 bis 28. Da heißt es: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Jetzt kommt's: Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, das macht die Menschheit am liebsten, und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und so weiter. Dann wird das wiederholt. Ein Herrschaftsauftrag über diese Erde. Dann kam der Sündenfall, wir wissen das. Und das Erste, nachdem die Menschen dem einen Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte: Ihr habt den ganzen Garten zur Auswahl, ihr habt die volle Freiheit, ihr dürft alles genießen, was hier ist, nur dieser eine Punkt, das ist ein No-Go, nicht über diese Grenze. Sie hatten diese Grenze überschritten und das Erste, was Adam und Eva danach gesehen hatten, war, dass sie nackt waren. Plötzlich sehen sie nicht mehr diesen vertrauten Blick und wie wunderbar das Paradies ist, sondern plötzlich ist dieser Mangel- und Problemblick da. Ich habe keine Kleidung, ich bin nackt. Mir fehlt was. Ich sehe ein Problem. Ich sehe alles nur noch, was mir fehlt und was die anderen haben und was ich nicht habe. Auch Eifersucht und Neid und Habgier sind daraus geboren. Ein Mangelblick, ein Problemblick. Und so sind viele unserer Gebete doch ehrlich gesagt auch geprägt, oder? Wir sehen ein Problem, wir sehen irgendwas, was nicht funktioniert und das machen wir zum Ausgangspunkt unserer Gebete. Und dann kommen so Jammergebete heraus. Oh Herr, du siehst, wie schlimm und wie böse die Gesellschaft ist. Und oh Herr, du siehst ja, wie alles so da niederliegt und so weiter. Und also ich stelle mir Gott bei solchen Gebeten vor, der sagt: Ja, das sehe ich tatsächlich, da hast du recht. Aber, und, was jetzt? Josua und Kaleb und die 10 Kundschafter sind auch so ein Beispiel dafür, dass unsere Sicht der Dinge, haben wir einen Problemblick oder haben wir den christuszentrierten Blick, dass der sehr entscheidend ist, wie man Dinge angeht. Ihr wisst ja, Josua, Kaleb und andere 10 Kundschafter sind ausgesandt worden in das gelobte Land und sie haben alle dasselbe gesehen. Sie haben alle dieselben Informationen aufgenommen. Und 10 berichten: Das Land ist super gut, aber da sind Riesen. Und die Riesen und feste Städte, und das ist für uns unannehmbar. Das sind nicht lösbare Probleme. Und Josua und Kaleb berichten: Ja, da sind Riesen, ja, da sind befestigte Städte. Aber lass uns Riesen fressen. Lass uns reingehen in das Land. Gott hat es uns verheißen. Dieselbe Information, die man sieht, aber anders verarbeitet. Die einen lassen sich von den Problemen lenken und von dem Mangel, den sie sehen, von der Nacktheit, die sie sehen. Und die anderen: Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufschauen auf Christus und beten Christus-zentrierte Gebete. Paulus schreibt im Römerbrief auch, Römer Kapitel 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Metamorphose ist da, diese werdet verwandelt, werdet metamorphiert oder wie man das jetzt ins Deutsche übertragen würde, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, ich muss lernen, anders zu denken. Ich muss lernen, die Informationen, die ich bekomme, aus der Sicht Gottes zu verarbeiten. Dafür ist es natürlich ganz praktisch, wenn man ein bisschen sensibel ist für Gottes Reden, weil das sind ja die Ausgangspunkte für unsere Fürbitte. Lass mich beten, was auf deinem Herzen ist, Herr. Und dann wird die ganze Einstellung und auch die Haltung und Art unserer Gebete als Ausfluss davon verwandelt. So wie eine Raupe, eine blattfressende Raupe zu einem schönen Schmetterling wird, der sich dann in die Höhe erhebt und eine ganz andere Sicht der Dinge bekommt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Schaut nicht primär auf die Riesen und auf die befestigten Städte, sondern schaut darauf, dass Gott verheißen hat: Ich will euch dieses Land geben. Im Epheserbrief hat es Paulus offenbar auch für nötig befunden, einen ähnlichen Gedanken auszusprechen. Epheser 1. Ich springe mal rein in Vers 17. Ich gedenke euer, es ist ein ganz langer Satz, ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Heilands Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also auch hier die Epheser, die haben es offensichtlich auch noch nötig gehabt als Urgemeinde, etwas zu erkennen und etwas offenbart zu bekommen. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Ihr lieben Epheser, seht doch, wie Gott ist. Und seht doch auch, was für eine Berufung, was für eine Position ihr habt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt hat, hoch über jede Gewalt, Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Also das heißt, das Anliegen, die Sehnsucht des Paulus ist, ihr Lieben, ich übertrage es in die Jetztzeit, ihr lieben Gläubigen von Kandern, erkennt doch, wie stark und mächtig Gott ist. Erkennt doch, was für eine Macht und was für einen Herrn ihr in eurem Rücken habt, der nicht gegen euch ist, sondern der für euch ist, der über alle Macht und über alle Gewalten ist, vor dem alle Knie sich beugen müssen. Und erkennt doch als zweites, was die überschwängliche Kraft seiner Größe in euch ist, in jedem Einzelnen von euch. Die gleiche Kraft ist in euch, die Jesus Christus von den Toten ins Leben auferweckt hat. Und nicht nur das, sondern ihn auch in die unsichtbare Welt zur Rechten des Vaters emporgehoben hat. Die gleiche Kraft, diese Auferstehungskraft, wirkt in jedem von uns. Sie ist jedem von uns gegeben. Und sie darf im Alltag benutzt werden, sie darf in der Fürbitte benutzt werden, sie darf in allen Bereichen benutzt werden. Sie ist dazu da, uns als Handwerkszeug an die Hand gegeben, damit wir damit agieren und damit wir es nicht verstecken. Ich rede nur ganz vorsichtig von dem Gleichnis, von den Talenten, von den anvertrauten Talenten. Gott hat uns Autorität und Berufung nicht gegeben, dass wir sie hier in unseren Mauern am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr ausleben, sondern dass wir sie 7 Tage in der Woche ausleben und mit den Talenten wuchern. Das kleine Problem ist, dass der Teufel unsere Autorität und Position in Christus besser kennt als wir selber. Und solange wir brav und stille Christen sind und uns nichts zutrauen und ganz ruhig und zurückhaltend sind, lässt er uns vollkommen in Ruhe. Dann sind wir uninteressant für ihn. Aber sobald wir tatsächlich im Namen Jesu vorwärts gehen und unsere Position in Christus einnehmen und dann vielleicht wieder so einen kleinen Schimmer davon leben, was der eigentliche Schöpfungsauftrag Gottes an uns war, herrscht über diese Erde. In der Unterordnung natürlich unter Christus als dem Haupt, aber übt Autorität aus. Ab dem Moment sind wir interessant für den Teufel. Und dann fängt er an mit Zweifeln. Aber doch nicht du. Denk doch dran, was du gestern Schlechtes wieder gedacht hast. Du doch nicht, dein Gebet wird doch Gott nicht erhören. Und es kommen Ängste. Ja, du willst beten für einen Kranken. Aber was, wenn er nicht geheilt wird? Oder Widerstände. Du willst dich aufmachen, aber alles läuft schief. Zu Hause bricht die Katastrophe aus. Streit mit deiner Ehefrau. Deine Kinder flippen total aus in der Pubertät. Sonstiges Widerstände. Oder er kommt eben mit Lügen. Oder verführt dich im Extremfall auch dazu, dass, wenn du mal eine Gebetserhörung gehabt hast, so leicht in diese Tendenz der Selbstüberhebung kommst. Oder er selber Anbetung bekommen will. Im Grunde genommen ist es, wenn wir der Angst nachgeben, die der Satan uns einflößt, beten wir ihn an. Im Prinzip sagen wir damit, der Teufel hat mehr Macht wie Gott. Also lasst uns nicht solchen Ängsten und Zweifeln nachgeben. Paulus spricht von Gedankenfestungen im 2. Korinther Kapitel 10, Verse 3 bis 5 und sagt ausdrücklich, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Und jetzt, was für Festungen? So zerstören wir Vernünfteleien, also tolle, kluge Gedanken, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Es gibt Ideen und Gedankengebäude, behaupte ich mal, in so gut wie jedem unserer Köpfe, in jedem Kopf der hier Anwesenden, die irgendwie nach Wahrheit aussehen, aber doch so einen Millimeter von der Wahrheit weg sind. Und wir halten an denen fest und behindern dadurch Gott, wirklich das durch unser Leben zu tun und in unserem Leben zu tun, was er eigentlich möchte. Wir schneiden seine Segnungen ein Stück weit ab, weil wir aus irgendwelchen Gründen glauben, für uns ist das nicht oder das ist zu viel oder ich bin dann hochmütig und überheblich. Aber ich will euch wirklich ermutigen, Gott segnet und will sehr viel mehr segnen, als wir es uns vorstellen können. Und solche Gedankenfestungen, die Gott klein machen wollen und die anders sind, als dass Gott uns voll segnen will und voller Güte und Gnade liebt und nur das Beste für uns will. Solche Vernünfteleien und Gedankenfestungen sollen zerstört werden im Namen Jesu. Und dann heißt es so schön, und den Gedanken setze ich immer praktisch um, wenn ich in die Fürbitte einsteige, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich bete euch mal kurz vor, wenn ich in die Fürbitte einsteige, dann fange ich oft so an, nämlich auch diesen Blick aufsehen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich weiß, dass du der mächtige Gott bist. Dir ist alles untertan und alle anderen, die sich als Götter aufblasen, die müssen ihre Knie beugen vor dir und müssen bekennen, dass du der Herr bist. Dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und Vater, ich weiß, dass ich viel Murks gemacht habe, aber ich unterstelle das alles unter das Blut Jesu Christi. Ich lasse mich reinwaschen, lasse mein Gewissen reinwaschen, dass ich mit reinem Herzen vor diesen Thron der Gnade vor dich kommen kann. Und ich nehme jetzt jeden Gedanken der Anklage und des Selbstmitleids und der Müdigkeit gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Nichts soll mich beeinflussen als nur dein Heiliger Geist, und ich verwehre im Namen Jesu allen Mächten der Finsternis, die mir was anderes einflüstern wollen, den Zugang zu meinen Gedanken und zu meinem Herzen, und ich sage, ihr habt kein Anrecht an mir. Ich bin im Reich des Lichts und die Mächte der Finsternis haben keine Möglichkeit, in dieses Reich des Lichts, das durch Jesus Christus beherrscht wird, einzudringen. So, und von dieser Position aus kannst du dann in Fürbitte gehen. Dann hast du dir nochmal bewusst gemacht, was für einen mächtigen Herrn du im Hintergrund hast. Mandat in der Fürbitte, unsere Verantwortung, unser Auftrag. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann stattet er uns auch mit entsprechender Vollmacht aus. Das wäre ja fies, gell? Geh und mach mal und schau mal, wie du es zurechtkriegst, wie du es hinkriegst. Aber ich helfe dir nicht, gell? Aber zum Schluss darfst du Rechenschaft abgeben. Petrus 2 oder 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das königliche Priestertum, das ist unsere zweifache Verantwortung, die wir in der Welt haben. Das Priestertum ist wie das Kreuz auch, wie der Balken des Kreuzes nach oben gerichtet, hat mit unserer Position Gott gegenüber zu tun. Wir dienen Gott, wir ehren und anbeten Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und das Königliche, das hat mit Herrschen zu tun, das hat auf der horizontalen Ebene zu tun. Das ist Gottes Autorität ausüben und das Reich Gottes wirklich in unsere Umgebung hineinzubeten und auszuleben. Könige herrschen, wieder 1. Mose 1, Verse 26 und 28, Herrschaft ausüben, aber nie zur eigenen Verherrlichung, nie zur Unterdrückung. In Lukas 22 spricht Jesus den Jüngern gegenüber darüber, wo sie sich drum streiten, wer ist der Höchste. Könige unterdrücken, ihr sollt das nicht so machen, sondern in der Dienergesinnung sollt ihr euren Dienst machen. Auch dieses Königliche in dem Priestertum, in Dienergesinnung. Aber eben unsere Berufung ist königliches Priestertum und das gilt für jeden. Das ist ja das, was Luther auch als eine der Grundgedanken in der Reformation ausgegraben hatte. Johannes 14, auch ein sehr provokativer Vers. Johannes 14, die Verse 12 und 13. Du machst das super, bist super schnell. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Da stellt es jedem von uns schon die Luft ab, was Jesus alles gemacht hat. Kranke geheilt, ein paar Dämonen ausgetrieben und nicht nur einen Einzelnen in einem Menschen, sondern so viel, dass eine ganze Herde dann irre geworden ist und sich die Klippe runtergestürzt hat, eine ganze Schweineherde. Also der hat erstaunliche Dinge getan. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So, jetzt habe ich natürlich, ich weiß nicht, ob einer von euch auch noch Jurist ist, als Jurist einen großen Vorteil euch gegenüber. Wenn ich diesen Text lese und ich lese in meinem Namen bitten, dann klingelt es bei mir sofort in meinem Namen juristische Stellvertretung. Also dieses IV, was oft unter Verträgen steht, oder IA im Auftrag, in Vertretung oder eben im Namen von. Das ist genau das, so verstehe ich diesen Text, wenn ihr etwas in meinem Namen beten werdet. Also nicht so als magische Formel an unsere Gebete dranhängen und das bete ich im Namen Jesu, so damit Gott es auch tatsächlich machen muss oder die Dämonen zittern, keine Ahnung, sondern das ist juristische Stellvertretung. Stellen wir uns mal die oberste Managerebene vor. Daimler will Autos produzieren, eine neue Mercedes-Serie, und braucht Reifen dafür, braucht 10.000 Reifen für diese neue Autoserie. Dann ruft der entsprechende Manager oder der entsprechende Prokurist bei Continental an und sagt, wir brauchen 10.000 Reifen mit der und der Größe und Breite, stellt die bitte her. Und sagt dann stellvertretend, und Daimler wird zahlen. Nicht der Prokurist zahlt, sondern Daimler zahlt für diese Reifen. Das ist so lang okay und das wird auch gemacht. Continental sagt dann, okay, machen wir. Und dann liefern die Reifen tatsächlich. Obwohl nur ein Prokurist, ein ganz normaler Mensch, so wie wir, etwas bestellt hat. Das ist so lange okay, wie Daimler tatsächlich diesen Prokurist beauftragt hat. Jetzt kommen wir nämlich zum Innenverhältnis. Außenverhältnis, da gilt auf jeden Fall das, was der Prokurist sagt. Und im Innenverhältnis kriegt er enorme Schwierigkeiten, wenn er bei Continental anruft und sagt, weißt was, ich habe einen Mercedes in der Garage, meinen eigenen Mercedes, liefer mir doch mal 4 Reifen auf Rechnung von Daimler. Da kriegt er enorme Schwierigkeiten, selbst wenn er nur um diese 4 Reifen bittet. Daimler wird das nicht zahlen, Daimler wird sich nicht dahinter stellen. Das heißt also, wenn ihr in meinem Namen und in meinem Willen bittet, das ist diese Einschränkung im Innenverhältnis. Wie ist mein Auftragsverhältnis Gott gegenüber? Und da kommt eben wieder der Punkt, über den ich leider hier auch nicht sprechen kann, weil die Zeit davon galoppiert. In der Fürbitte muss ich natürlich versuchen, Gottes Stimme zu hören. Und das erfordert Übung. Johannes 10, die grundsätzliche Verheißung ist da, meine Schafe hören meine Stimme. Gott bietet jedem von uns an, seine Stimme zu hören und wahrzunehmen. Ihr müsst nur herausfinden, auf welche Art und Weise Gott zu euch redet. Tut er es in Bildern, tut er es in direkten Gedanken, tut er es mit einem Liedvers, tut er es, indem er euch an einen Bibelvers erinnert oder indem ihr irgendwas draußen in der Natur seht, was dann Bedeutung bekommt, ist wieder ein anderes Thema, eins meiner Spezialthemen eigentlich, Prophetie. Aber ihr müsst rausfinden am besten, um effektiv zu sein, was möchte Gott in dieser Situation gebetet haben und das dann auch im Mut wirklich so mit diesem Gedanken, ich bin Stellvertreter des Königreiches Gottes, es ausbeten. Stellt euch einen Polizist vor, wenn der Polizist privat auf der Straße herumläuft und er sagt zu irgendjemandem, so, du bist jetzt festgenommen, dann wird der den Polizisten auslachen, haha, was willst du denn? Wenn der Polizist in seine Uniform kommt, also in der Bevollmächtigung des Landes Baden-Württemberg, wenn wir als Christen im Namen Jesu kommen, wirklich wissen, wir sind hier auf der Erde gesandt als seine Stellvertreter, wir dürfen in seinem Namen etwas erbitten, und der Polizist sagt in seiner Uniform dann zu jemandem, so, Sie sind jetzt festgenommen, kommen Sie mal mit aufs Revier. Dann sollte man mitgehen. Wenn man sich dagegen wehrt, begeht man eine Straftat, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Polizist, Staatsanwalt, Richter machen das nicht aus eigener Machtvollkommenheit. Sie sind Repräsentanten des Staates und sie sind mit Staatsmacht ausgestattet. Rede ich jetzt so ins Blaue hinein, lieber Rainer Schmidt, worauf basierst du das? 2. Korinther 5, Vers 20. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Dieser Text, der ist natürlich primär, weiß ich, im Kontext als Versöhnungsdienst, als Predigtdienst, als Evangelisation, lasst euch versöhnen mit Gott, gemünzt. Aber es umfasst noch viel mehr. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. So wie wir uns verhalten, wird die Welt an uns sehen, aha, so ist Christus, so ist Gott. Irgendwie wird das immer verbunden. Nietzsche hat ja mal gesagt, Christen sind ja schön und gut, aber sie könnten ein bisschen erlöster aussehen. Also irgendwie hängt es doch dann ein bisschen an seinem Bodenpersonal, wie sie Gott repräsentieren, wie sie das Reich Gottes repräsentieren. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Botschafter vertreten in einer fremden Nation das eigene Land. Von uns wird auch gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Also wir sind Himmelsbürger. Unser Bürgerrecht ist im Himmel aufgeschrieben. Und wir leben aber in dieser Welt, in einer anderen Nation. Welches Bewusstsein, welche innere Haltung hat wohl der US-Botschafter in Kamerun? Wie tritt der auf? Der weiß doch, ich bin hier die USA für Kamerun. Ich repräsentiere die USA in Kamerun. Und will die US-Regierung, dass der Botschafter den Staat blamiert in dem Land? Nein, natürlich nicht. Also wird einerseits erwartet von dem Botschafter, dass er sich gut verhält. Auf der anderen Seite wird die aussendende Nation, wird die USA aber auch alles dran setzen, dass der seinen Job gut machen kann. Das heißt, die US-Regierung wird diesen Botschafter mit Informationen füttern, dieser Aspekt wieder meine Stimme hören. Und sie wird ihm auch Autorität verleihen, dass die Ansichten und die Meinungen der USA in Kamerun durch diesen Botschafter angemessen durchgesetzt werden. Sie stattet ihn mit Information und mit Autorität aus, in ihrem Namen zu sprechen. Und so vertreten wir auch als Botschafter in dieser sichtbaren Welt das Königreich der Himmel. Und wir dürfen wissen, wir haben den mächtigsten Herrscher auf unserer Seite. Wir haben von ihm einen Auftrag, sein Reich zu repräsentieren. Und er hat uns zur Erfüllung dieses Auftrags und dieses Dienstes mit Autorität ausgestattet. Für die, die immer noch nicht überzeugt sind, Psalm 115, Vers 16. Ich lese mal ab Vers 13. Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch und eure Kinder. Das ist so dieser Schöpfungsauftrag eigentlich. Seid fruchtbar und mehret euch. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Das ist unser Verantwortungsbereich. Und wir sollen hier das Reich Gottes ausleben. Er ist das unsichtbare Haupt im Himmel. Er ist das Hirn, gibt die Informationen an uns als Körperteile weiter, aber wir sind der sichtbare Leib in dieser Welt. Wir agieren. Wir sind seine Hand, wir sind sein Ohr. Und für die Fürbitte, wir sind sein Mund. Darf ich noch 5 Minuten? Okay. Das ist etwas, was mir natürlich, also ein Gedanke, der mir als Jurist sehr am Herzen liegt. Dieser Aspekt, Gerichtsverhandlung im himmlischen Thronsaal. Jetzt brauche ich dich wieder, lieber Freund am Beamer. Hiob 1, Verse 6 bis 12. Es geht darum, dass ich euch mal neben dieser Botschafterrolle und neben dieser Prokuristenrolle und neben dieser Polizistenrolle, also man vertritt eine Staatsmacht oder einen Konzern oder so in dieser Welt, wie läuft Fürbitte ab? Es ist eigentlich ein juristischer Vorgang der Fürbitte. Lass uns mal reinschauen, was in der unsichtbaren Welt geschehen ist, in den ersten 2 Kapiteln bei Hiob. Hiob 1, Verse 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Also wir haben einen Einblick in den himmlischen Thronsaal, in den himmlischen Gerichtssaal. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Also eine ganz große Versammlung vor Gottes Thron. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Also hast du ihm nicht so sein Leben so wohl gestalte, so nett gemacht, dass er nichts anderes kann, als dich anzubeten. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Also so richtig verführerisch. Ist ja alles nur, weil du so gut zu ihm bist. Und jetzt stellt der Satan einen Antrag. Er hat plädiert und er stellt jetzt einen Antrag. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Satan stellt einen Antrag in diesem Gerichtsprozess. Hallo, ist da noch jemand? Niemand ist da. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und kein Verteidiger da, der gegen den Satan was gesagt hatte, kein Fürsprecher für Hiob anwesend bei dieser Gerichtsverhandlung. Und Gott spricht ein Urteil und lässt dem Satan seinen Antrag antragsgemäß entschieden. Hiob 2, ähnliche Begebenheit, Verse 1 bis 7. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Auch der Satan kam in ihre Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und wieder gleicher Dialog. Und der Herr sprach zum Satan, von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch, trotz dieser Angriffe, die Gott dem Satan antragsgemäß erlaubt hat, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Antrag des Teufels, strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Wieder Stille. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Ein Antrag, keine Fürsprache, kein Gegenantrag, ein Urteilsspruch Gottes, der dann vom Satan vollzogen wird. 1. Könige 22, Verse 19 bis 23. Josaphat und Ahab, die Könige von Israel und Juda, treffen sich. Ahab will einen Angriffskrieg führen. Josaphat ist ein bisschen zurückhaltend, sagt, ich will gerne aber wissen, ob das gut ist. Hast du nicht irgendwelche Propheten? Okay, lässt Ahab 400 bezahlte Berufspropheten antreten, die alle sagen, super Ahab, du wirst gewinnen. Josaphat kommt das immer noch komisch vor, der sagt, hast du nicht noch einen? Er sagt, ja, ich habe schon noch einen, den Micha, den habe ich gefangen genommen, weil der immer nur Schlechtes über mich prophezeit. Okay, Josaphat besteht drauf, den will ich hören. Und dann ab Vers 19. Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Wieder ein Einblick in den himmlischen Thron oder Gerichtssaal. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, ich eröffne die Verhandlung im Namen des Volkes. Heute kommt zum Aufruf die Sache Ahab. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und jetzt kommt eine Verhandlung. Und der eine sagte dies und der andere sagte das vor dem Thron Gottes. Aus dieser Menge vor dem Thron Gottes heißt es jetzt, da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ein Antrag wird gestellt. Ich will ihn betören. Und der Herr sprach, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er, Gott, sprach, weil kein anderer Antrag gestellt wird, du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Auch hier wieder eine Gerichtsverhandlung. Es wird debattiert, es wird ein Antrag gestellt, es gibt keinen Verteidiger, antragsgemäß entschieden. Damit ihr seht, dass das auch im Neuen Testament funktioniert, Lukas 22, Verse 31 und 32. Der Herr aber sprach, Simon, Simon. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Satan hat einen Antrag gestellt. die Jünger, die werde ich ganz schön durcheinander bringen. Hier kommt der Fürsprecher in Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Hier haben wir endlich mal eine Gerichtsverhandlung, wo einer einen bösen Antrag stellt, aber auch ein Fürsprecher da ist. Christus, der sowieso unser Fürsprecher ist, der einen Antrag stellt, nee, das soll nicht geschehen, sondern der Glaube des Petrus soll nicht aufhören. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgekriegt, was ich euch sagen wollte. Ihr habt einen Auftrag in der Fürbitte, ihr habt einen Herrschaftsauftrag, ihr habt eine Verantwortung, nicht nur für euch selbst, nicht nur für eure Gemeindemitglieder, nicht nur für euren Pastor. Ihr habt einen Auftrag für eure Umgebung hier in Kandern, im Markgräflerland. Ihr habt einen Auftrag und eine Verantwortung für Deutschland. Ihr habt einen Auftrag, dass es allen Menschen gut geht. Ihr habt einen Auftrag, für sie zu beten, dass ihre Gedanken so frei werden, dass sie das Evangelium in Freiheit hören können und nicht mehr verblendet sind von den Lügen des Feindes. Ihr habt einen Auftrag, in den himmlischen Gerichtssaal einzusteigen, als Verteidiger, als Fürsprecher. Zu sagen, ich begehre aber diese Leute von Kandern, dass sie den Herrn erkennen. Himmlischer Vater, ich stelle den Antrag, dass diese Menschen, so wie du es willst, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich stelle den Antrag, dass diese Gemeinde hier in Kandern in Einheit kommt. Denn ich weiß, du hast selbst in deinem hohen priesterlichen Gebet gesagt, ich will, dass sie so eins sind, wie der Vater und ich eins sind. Ich stelle den Antrag im himmlischen Gerichtssaal, dass hier in Offenheit und Ehrlichkeit gesprochen wird. Dass nicht hintenrum gesprochen wird, liebe Leute, Ankläger kann man auch im Himmel sein. Denkt an mein Beispiel, vielleicht ist es an der Stelle ganz gut, wo ich das SCH-Wort benutzt habe. Es hat Auswirkungen, wenn ihr übel untereinander redet. Es wird gehört im himmlischen Thronsaal. Es ist ein Antrag, den ihr stellt im himmlischen Thronsaal. Aber ihr sollt nicht als übelredende Leute auftreten, sondern ihr sollt als Fürsprecher auftreten, als Verteidiger für diejenigen, die sowieso schon vom Satan angeklagt werden. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen Moment still werden. Vielleicht fragen, ist irgendwas von dem, was dieser Typ da vorne erzählt hat, für mich, was ich umsetzen kann, und dann werde ich gern mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, als allererstes möchte ich dir danken, dass du uns zu dir gezogen hast. Jesus, du hast ein so großes Interesse und so große Liebe zu uns, dass du uns bei dir haben möchtest. Und da ist nichts, was wir dir bringen könnten, um angenehm vor dir zu sein. Es ist einfach deine Retterliebe. Du hast uns geschaffen als dein Gegenüber. Du bist die Liebe und dein Verlangen war, dass diese Liebe ein Gegenüber hat, das geliebt werden kann. Und das sind wir, und wir danken dir, Herr, dass wir deinem Ruf gefolgt sind, dass wir Ja gesagt haben und dass wir begonnen haben, mit dir zu gehen. Und die Entscheidung für dich war nur der Startschuss. Und du lässt uns auf dem Weg nicht allein, auf dem Weg, den wir jetzt gehen und auch noch in Zukunft gehen. Du lässt uns nicht allein. Du bist der liebende Papa, der seine Augen geöffnet hat über uns, der wirklich Interesse daran hat, dass das, was wir angefangen haben mit dir, dass das auch zu einem guten Ende kommt. Wir danken dir, Papa, dass du uns nicht einfach so alleine und hilflos auf diesem Weg lässt, sondern dass du uns wirklich Beistand und Hilfe und Trost gibst jeden Tag. Danke, Vater, dass da unendliche geistliche Schätze in der Himmelswelt auf uns warten, die wir auspacken dürfen. Danke, Vater, für das Abenteuer mit dir. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der den Mut hat, da hineinzutreten, auch wirklich Abenteuer mit dir zu erleben. Jesus, dass es eine Zusammenarbeit mit dir wird. Du hast einen guten Willen, du hast einen Auftrag für uns. Du hast Werke, die von Anbeginn der Welt an für uns geschaffen sind, die wir ausüben, ausleben sollen. Und Vater, wir wollen in diese Werke hineinsteigen. Und diese Werke sind einerseits voller Genuss. Du hast selber gesagt, du gibst uns alles Gute, reichlich, dass wir es genießen dürfen. Und diese Werke sind auch Einsatz, sind Mut, sind Schritte, die wir gehen dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass wir nie alleine sind, sondern dass du uns begleitest, dass du uns befähigst und dass wir mit deiner Autorität rechnen dürfen. Amen.